Sie hören SBS German.
8. Mai 1945. Der Krieg ist aus. Deutschland und Europa liegen in Trümmern. SBS-Hörer erinnern sich.
Man hatte mich am 18. März, gerade einmal 16 Jahre alt, in eine Art Straßenrazzia einkassiert und in Uniform gesteckt, um das Vaterland zu verteidigen. Daraus wurde jedoch nicht viel. Wir waren wenig mehr als laufende Zielscheiben für die vorrückenden amerikanischen Truppen und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich keinen Schuss auf sie abgegeben habe. Das war weniger persönlicher Klugheit zu verdanken, als der Tatsache, dass einer der Unteroffiziere, die uns anführen sollten, ausdrücklich davor warnte, da, wie er sagte, die Gewehre aus dem Ersten Weltkrieg und die Munition, welche man uns mit auf den Weg gegeben hatte, für den Schützen mindestens ebenso gefährlich seien wie für den, auf den der Schuss gezielt sei. Aber das nur nebenbei. Uns wurde die Sinnlosigkeit dessen, was wir da tun sollten, sehr schnell klar und wir versuchten zwischen den Panzerspitzen der Amerikaner und den deutschen Feldgendarmen, welche immer noch den Sinn ihres Lebens darin sahen, arme Buben, welche sie ohne Stahlhelm und Gewehr antrafen, an den nächsten Baum zu knüpfen oder mittels einer Kugel ins Jenseits zu befördern, nicht ohne sie vorher als Deserteure zu zeichnen. Mein Versuch, nach Hause und in Zivilklamotten zu kommen, gelang nicht ganz. Eine amerikanische Patrouille griff mich auf und nach einigem Hin und Her beschloss ein Lagerkommandant, dass es für seine meist sehr jungen Chargen Besseres gäbe, als ihre Zeit hinter Stacheldraht totzuschlagen und entließ uns in die Dörfer in der Umgebung des Lagers, in denen es so gut wie keine arbeitsfähigen Männer gab, weil die männlichen Dorfbewohner, soweit sie nicht gefallen waren, irgendwo in der weiten Welt in Kriegsgefangenenlagern saßen. So hatte der 8. Mai für mich nur insofern Bedeutung, dass just an dem Morgen, an dem ein amerikanischer Soldat mir einen vorläufigen Entlassungsschein in die Hand drückte, mit der Auflage, dass ich an dem zugewiesenen Arbeitsplatz zu bleiben habe, bis die Ernte eingebracht sei, die Nachricht von der deutschen Kapitulation der deutschen Wehrmacht über die Lautsprecher im Lager bekannt gemacht wurde. Meine Gedankenwelt und meine Gemütsverfassung zu dieser Zeit? Ich weiß nicht mehr, was mir damals durch den Kopf ging. Die Welt, in der ich aufgewachsen war und alles, was ich gelernt hatte, lag in Trümmern. Und ich war so arm und heimatlos, wie man es nur sein konnte. Mein Vater, ein kleiner Aufseher in einem Nazi-Arbeitslager, war ungefähr zur gleichen Zeit wie ich von den Amerikanern aufgegriffen worden und für mich verschwunden. Die Teilwohnung, in der ich mit ihm bis zum Kriegsende gewohnt hatte, war ausgeplündert und von anderen übernommen worden. So war die Arbeit auf dem Bauernhof ein Gottesgeschenk. Zwar besaß ich nichts außer der Uniform, die ich auf dem Leib trug, aber solange meine Arbeitskraft auf dem Hof gebraucht wurde, hatte ich ein Bett und zu essen auf dem Tisch. Aber über allem stand die Furcht, was aus uns, was aus Deutschland werden würde. Im Braunhemd aufgewachsen und von Lehrern, die samt und sonders das Hakenkreuzabzeichen am Revers trugen, geführt und gelehrt, kannte ich kaum etwas, das mir die Nazi-Propaganda nicht eingeimpft hatte. Und so erwartete ich nichts anderes, als dass uns die Alliierten so tief in den Dreck treten würden, dass es kein Licht, kein Leben und keine Zukunft mehr für uns gab. Der Umlernprozess, der unweigerlich folgen musste, war ein langer und es war nicht leicht, zu der Erkenntnis zu kommen, dass das tausendjährige Reich, das gerade sein Ende gefunden hatte, von Verbrechern geschaffen und geführt worden war, die in der Welt kaum ihresgleichen hatten. Aber das lag weit in der Zukunft an jenen Maitagen 1945 und hatte wenig Einfluss auf das Bild der Hoffnungslosigkeit, vor dem wir damals standen. Zu meiner Person. Wie gesagt, ich stamme aus Frankfurt und wurde im Jahre 1954 von der damals herrschenden Wohnungsnot zur Auswanderung nach Australien genötigt, um meiner Frau und meiner heranwachsenden Familie ein Heim bieten zu können. In der Zwischenzeit war ich einige Male wieder in Deutschland, hatte jedoch nie Grund, den Schritt meiner Auswanderung zu bereuen. Wilhelm Hirsch, Newborough, Australien.
Wo waren Sie am 8. Mai 1945?
Daheim, beim Vater und Mutter am Bauernhof. Ne? Und in der nächsten Ortschaft, da waren die Amerikaner, die haben in unser Dorf reingeschossen. Ne? Bis vorm Haus waren Splitter gelegen noch, kann mich erinnern. Ne? Aber wir haben dann die weiße Fahnen rausgehängt. Am Besenstiel, Betttuch am obersten Fenster. Das heißt, wir haben uns freigegeben. Ne? Ja, und dann kamen sie langsam rübergefahren mit den Panzer Und dann sind in jedes Haus rein, sogar in den Hühnerstall und haben die Eier raus. Ja, das war. Ja, die Nachbarn haben auch alle mitgemacht, mussten wir ja, ja. Und so. Ja, das war langsam das Ende. So. Wir haben ja nicht gewusst, wer kommt zu uns, Amerikaner oder die Russen. Aber die sind dann weiter ins Gebirge, die Amerikaner.
Wer wäre Ihnen lieber gewesen? Wer war Ihnen lieber?
Ja, das war schwer zu sagen. Aber Amerikaner waren da. Ne? So. Und die Russen haben ja alle Angst gehabt, die Leute. Ne? Weil, was man so gehört hat, die Geschichten, was die machen, alles.
Was hat man gehört?
Ja, dass die Leute schlecht behandeln und so. Überhaupt die Frauen. Ne?
Also, wie meinen Sie?
Ja, die haben die Frauen alle vergewaltigt. Junge Frauen, junge Mädchen, alles vergewaltigt. Ne? Und ich habe ein Buch gelesen. Und das war ein deutscher Jagdflieger von der Ostfront. Der hat über 300 Flugzeuge abgeschossen. Und der ist auch in russische Gefangenschaft gekommen. Und was der da erlebt hat, das steht in dem Buch. Das müssen Sie mal lesen. Das geht dir die Augen auf, was die Russen gemacht haben.
Haben die Amerikaner die Deutschen auch schlecht behandelt?
Nein.
Am 8. Mai 1945 war ich todkrank im Bergen-Belsen-Lager. Ich war alleine. Alle meine Verwandten waren umgekommen. Ich freute mich auf gar nichts. Das Rote Kreuz schickte mich nach Schweden in ein Krankenhaus und dann in ein Sanatorium. Heute wohne ich in Sydney, Australien und bin 78 Jahre alt. Renate Grossmann.
Ich lebte mit meinen Eltern in Hamburg. Der Hamburger Hafen war das Ziel der englischen Flugzeuge. Jede Nacht in Luftschutzkellern tat den Kindern nicht gut. So hielten es meine Eltern für angebracht, mich im Süden Deutschlands zu wissen. Die Kinderlandverschickung hatte unter anderem ein Heim in Aidenbach bei Passau, wo ich mit ca. 20 anderen Kindern gut aufgehoben war. Ende des Krieges übernahmen noch die SS das Heim und wir Kinder wurden privat untergebracht. Ich war zu dieser Zeit 13 Jahre alt und es wurde mir nicht weiter klargemacht, dass der Krieg vorüber war. Dann, als mein Vater eines Tages vor der Tür stand und mich heimholen wollte, wusste ich, dass alles vorüber war. In Güterzügen ging es dann von Passau in Richtung Hamburg. Vielleicht wollten mich meine Pflegeeltern behalten, hatten sie kurz zuvor ihr eigenes Kind, ein Mädel, verloren. Das sind meine Gedanken darüber. Viele Grüße, Ihre Ingrid Dünzel.
Mein Name ist Karl Haag. Ich bin 1932 in Köln geboren.
Wo waren Sie am 8. Mai 1945?
Am 8. Mai 1945 war ich geografisch in Norddeutschland, in einem kleinen Ort, der wahrscheinlich den wenigsten bekannt ist. Das war Lechterke bei Quakenbrück. Und mental war ich in einem Vakuum. Insofern, als der Umschwung uns eigentlich perplex gelassen hatte.
Warum?
Ja, ich hatte ja nie etwas anders kennengelernt als das Dritte Reich und seine Figuren, sein System, seine Figuren, die Art zu leben im Dritten Reich. Und als dann die amerikanischen Panzer bei uns durchgefahren waren, da war ein anderes Leben und darin konnte ich mich zunächst einmal nicht zurechtfinden.
Dieses Leben, diese 13 Jahre waren es dann, 32 bis 45.
Ja.
Schildern Sie uns doch diese Kindheit, muss man sagen.
Da gibt es so viele Aspekte, dass ich im Augenblick Schwierigkeiten hätte zu wissen, mit welchem ich anfangen soll. Vielleicht am ehesten mit dem, dass man sich an die Kriegsereignisse sehr gewöhnt. Vielleicht sollte ich auch erwähnen, dass mir dieses damalige politische System als völlig normal vorkam. Ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen. Und es hat Zeiten gegeben, gegen Ende zu, wo ich eigentlich hoffte, der Krieg würde noch lange genug dauern, dass ich mich daran beteiligen könnte. Wir haben natürlich unter den Bombenangriffen gelitten. Und insofern hat man also schon in frühem Alter die Techniken des Überlebens geübt. Aber das geht einem so in Fleisch und Blut über, dass es auch nichts Besonderes mehr ist.
Schildern Sie uns doch einen der Bombenangriffe, den Sie besonders in Erinnerung haben.
Ja, gerne. Wir hatten einen kleinen Schrebergarten. Ich war in diesem Schrebergarten gewesen, als Alarm kam. Ich habe den Alarm zunächst ignoriert. Man gewöhnt sich an solche Dinge. Aber dann merkte ich, dass es brenzlig wurde. Und ich merkte auch, dass ich nicht mehr nach Hause kommen könnte. So bin ich in einen der Luftschutzbunker gegangen, die am Wege waren. Und dieses Gefühl, in dem Bunker eingesperrt zu sein, hinter fest verschlossenen Stahltüren, in dieser Menge von Menschen, war eigentlich entsetzlich. Ich habe also dann sehr bereut, in diesen Bunker gegangen zu sein, zumal der Angriff heftig war und selbst dieses mächtige Betontrumm zu zittern schien, zu vibrieren schien. Das war also keine sehr angenehme Erfahrung und ich war froh, als ich da wieder rauskam.
Wer war für Sie der Feind?
Sehr einfach die Alliierten. Die Alliierten. Wir sind des Öfteren entsetzt gewesen über diese Bombenangriffe. Wir hatten ja nur eine sehr einseitige Sicht der Dinge. Für uns war alles Deutsche gut und unantastbar, keinerlei Kritik unterworfen. Aber wir spürten sehr deutlich, was die Alliierten uns taten. Und das fand ich nicht so gut. Beispielsweise, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war, um eine Zeitung zu kaufen und ein feindliches Jagdflugzeug mich mit Bordwaffen angriff. Ich fand es nicht gut und habe das dem Piloten persönlich sehr übel genommen. Ich sah den hinter der Kanzel, ich konnte den durch die Kanzel sehen und ich sah aus der Mündung des MG die Leuchtspurgeschosse kommen. Das war so eine Mischung aus Geschoss plus Leuchtspur. Und ich muss sagen, ich fand das nicht sehr schön.
Haben Sie Verwandte, Bekannte, Freunde verloren?
Ich scheue mich eigentlich, das zu sagen. Wir sind eine der Familien, die niemanden verloren hat. Wie das so kommen kann. Viele Familien haben entsetzliche Verluste erlitten. Wir haben in der gesamten Familie nicht einen verloren. Auch unter den Freunden nicht.
Der 8. Mai, der Tag der Kapitulation, wie haben Sie den erlebt? Als Tag der Befreiung, als Tag der Niederlage, als Tag der Schmach?
Gemischt. Auf der einen Seite war ich befreit. Ich war erlöst. Der ganze Kriegszustand war beendet. Spürbar beendet. Das war eine Befreiung. Ich war aber auch enttäuscht und deprimiert über den Ausgang des Krieges. Aber verstehen Sie, ich war damals 13 Jahre alt und imprägniert von vorne bis hinten. Das ist also eine notwendige Konsequenz aus der Zeit, in der ich groß geworden war.
Was haben Sie daraus gelernt, aus dieser Zeit?
Tja, offen zu sein für andere, zu verstehen, dass andere anders denken, andere kulturelle Hintergründe haben, nach anderen politischen Prinzipien und sozialen Prinzipien funktionieren. Ich glaube, das habe ich gelernt. Man darf nicht vergessen, wir wurden groß mit dem Bewusstsein, dass, verzeihen Sie, wenn ich das so offen sage, aber das war ja so, was östlich der deutsch-polnischen Grenze lebte, das wurde im damaligen Jargon als Untermensch bezeichnet. Und ich musste lernen, dass das alles nicht wahr war. Und das war einfach zu lernen, das war ja, das bot sich an. Und das hat einen sehr starken Eindruck bei mir hinterlassen. Wie man durch Propaganda indoktriniert werden kann und wie die Wirklichkeit dahinter dann wirklich aussieht.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.